Elke Schmitter mit ihrer Trilogie über den berühmt-berüchtigten englischen König Heinrich VIII. Und seinen ebenfalls berühmt-berüchtigten Berater Thomas Cromwell, das waren zwei große Männer des 16. Jahrhunderts, wurde Hilary Mantel mit über 50 zur Bestseller-Autorin. Aber diesem Erfolg gingen ja viele, viele, viele geschätzte, wenn auch weniger beachtete Bücher voraus. Also wir haben weit mehr als diese Tudor-Trilogie, wenn wir über Hilary Mantel sprechen. Was macht sie für Sie als Schriftstellerin aus?
Naja, ich würde da mich zur Konfektion zählen. Also tatsächlich habe ich sie nicht nur wirklich lieb gewonnen als Autorin, sondern auch ihr quasi einen der höchsten Plätze gegeben, die ich zu vergeben hätte, wenn ich das sollte, dürfte, als Autorin mit dieser Trilogie. Und ich habe verschiedene Sachen von ihr auch vorher gelesen und die haben mir unterschiedlich gut gefallen oder sagen wir, sie haben mich auch unterschiedlich erreicht. So. Und ich sehe schon, dass es da ein ganzes weiteres Werk gibt. Aber für mich sind diese drei Romane tatsächlich, also das, was ein historischer Roman, wenn man jetzt mal diesen Begriff verwenden will, der wirklich angemessen ist, was ein historischer Roman leisten kann, im 21. Jahrhundert, im Grunde in der Postmoderne und der Posthistoire, das, finde ich, hat sie geleistet.
Sie haben jetzt ja bereits ein, zwei Kriterien für einen der höchsten Plätze angegeben. Mich würde es noch ein bisschen genauer interessieren. Also könnten Sie vielleicht noch die eine oder andere weitere Facette festmachen?
Ja, na klar. Also beim Werk jenseits der Trilogie ist Mantel, glaube ich, in gewisser Weise mehr bei sich selbst. Wir kommen vielleicht noch auch in einem anderen Zusammenhang darauf zu sprechen, aber Mantel ist so eine Art Hioba. Also die ist wirklich mit vielen Handicaps und Leiden geschlagen gewesen zu Lebzeiten und schon als Kind. Und dazu gehört auch etwas, was man vielleicht nicht unbedingt als Handicap bezeichnen würde, was aber eine gewisse innere Andersartigkeit, zumal wenn es nicht erkannt wird als eine Art Sondervermögen des Gehirns, mit sich bringt, nämlich sie hat synästhetische Wahrnehmungen. Was bedeutet, dass sich Sinne, die für normale Menschen sozusagen getrennt voneinander melden und Daten geben, dass die sich verknüpfen. Und zwar ohne eigenes Zutun, sondern unwillkürlich. Also wir reden über Menschen, die, wenn sie Töne hören, auch Farben dazu sehen. Zum Beispiel. Und das bedeutet, diese Gehirne sind tatsächlich logisch komplexer, weil mehr Daten zur selben Zeit verarbeitet werden. Und das Gefühl, etwas anders wahrzunehmen oder das steigende Bewusstsein, mit seinem Gehirn andere Prozesse zu erfahren als andere Menschen, hat sie wohl von Kindheit an begleitet. Und das hat eben einen Aspekt auch des Schreckens oder der Entfremdung. Das ist sozusagen der neurologische oder der intellektuelle Aspekt, der bei ihrem Schreiben auch eine Rolle spielt. Kommen wir noch zu vielleicht zu den Metaphern und den Wahrnehmungen. Und das Zweite ist, dass sie eben auch ein schweres körperliches Leiden hatte, was sich als junge Frau herausgebildet hat und nicht erkannt wurde. Heute weiß man es, aber sie ist über Jahrzehnte falsch behandelt worden und hat sehr, sehr, sehr viele Schmerzen erduldet und auch Kopfschmerzen, Schmerzen, die das mentale Vermögen bei ihr nicht beeinträchtigt haben, aber sich hat es erschwert haben, die Umstände, sich zu konzentrieren. Also im Kopf, aber auch in der Gestalt. Hilary Mantel war eine ganz zierliche, feminine Erscheinung, so eine Art goldblond gelockter Engel. Mhm. Und aus ihr ist eine, ja, wie sagt sie selbst, eine Gestalt geworden. Sie nennt sie massig, gesetzt, geerdet, grotesk, mir selbst auf ewig fremd, verschlungen, mutiert. Und das ist, ja, ich glaube, das kann man so sagen, dass es neben den Schmerzen ist es ein wirkliches Leiden. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen von den Qualitäten der Literatur, aber wir finden dazu hin zurück.
Wir finden dahin zurück und Sie haben doch ein paar Stichworte genannt, die auch in den Erzählungen sehr dominant sind. Also das Thema Synästhesie, ohne dass es ausgesprochen wäre, das Thema Angst und so weiter. Das andere, das Körperliche, das war ja eine nicht erkannte Endometriose, die... Als Hilary Mantel 27 war, unter anderem so behandelt wurde, dass man ihr die Gebärmutter und die Eierstöcke entfernte. Also es ist klar, sie konnte keine Kinder mehr kriegen, obendrauf noch zu allem Elend. Und das war ja eine große Frage. Und sie widmet sich in ihren Erzählungen von 2003, die heißen Sprechen lernen, ja dem Thema Kindheit und Jugend, nicht so sehr jetzt dem weiblichen Körper eines Kindes, einer Jugendlichen, aber doch sehr autobiografisch gefärbt und hat diese Geschichten über einen sehr großen Zeitraum geschrieben. Sie kamen lange, bevor sie dann so berühmt wurde, heraus. Und ich merke, dass mich ganz vieles an diesen Erzählungen fasziniert, also sowohl inhaltlich als auch in der Art und Weise, wie sie geschrieben sind, wie sie verknüpft sind. Und sie erzählt gleichzeitig ganz lose wie Spinnweben, aber Spinnweben können ja da und dort auch ein Loch haben, also kaputt sein, so kommen mir die Geschichten vor. Was stach Ihnen ins Auge, als Sie diesen Band einfach mal so überblickten, Elke Schmitte?
Ja, für mich wäre Spinnweben auch ein sehr, sehr gutes Wort für einen Eindruck, der etwas fasst, das eben mit Komplexität zu tun hat, auch mit einem Plan. Also sie ist eine sehr bewusste Erzählerin. Sie arbeitet auch lange an den Sachen. Es gibt in diesem Band ein Vorwort, wo sie sagt, bei einer Geschichte hat sie den ersten Satz und den letzten Satz gewusst und dann über viele Jahre nichts. Aber der erste und der letzte Satz waren da. Das heißt, es gibt eine Intuition, die teilt sich mit. Es gibt aber auch einen Plan, der teilt sich natürlich nicht so unmittelbar beim Lesen mit. Aber man spürt quasi die Qualität, die dahinter steckt, die Konzentration, die Aufmerksamkeit, die sie darauf verwendet. Und gleichzeitig gibt es diese Lücken, von denen sie sprechen. Und diese Lücken erscheinen einem nicht bewusst gesetzt. Also das gibt es ja auch. Also Auslassungen, die bedeuten, jetzt, lieber Leser, musst du bitte mal nachdenken, weil ich will jetzt nicht ins Triviale geraten. Sondern es sind Auslassungen, mit denen sie es offenbar selber zu tun hat. Sie sagt, sie setzt ihr Leben in diesen Geschichten immer wieder neu zusammen. Und sie verwendet ein Wort dafür, autoskopisch. Was bedeutet, man sieht sich, aber mit einer gewissen Distanz. Und sie respektiert das Unwillkürliche jeder Gedächtnisleistung. Also das ist bei Ihnen wie bei mir, wie bei allen, die uns zuhören, ja eben etwas Unwillkürliches, woran man sich erinnert. Das kann man ja nicht bestimmen. Das passiert und zugleich hat man ja auch nicht auf die Erinnerungen in jeder Lebensphase und in jeder Lebenslage denselben Zugriff. Das heißt, es gibt ein doppeltes Spiel von Zufall in der Erkennbarkeit oder vom Wiedererkennen von dem, was man war und was man erlebt hat. Und das macht den Reichtum aus, auf der einen Seite, auch in ihrer Sprache, die enorme Fülle von Wahrnehmung, die eben auch mit ihrem Gehirn, mit ihrem besonderen Gehirn zu tun hat. Und auf der anderen Seite gibt es diese Lücken. Und diese Lücken lässt sie stehen oder sagen wir, sie schließt sie jedenfalls nicht auf konventionelle Weise.
Jetzt geht's ja da, es sind mehr oder weniger autobiografische Geschichten, die sie erzählt in Sprechen lernen. Es geht um das ärmliche Aufwachsen in den 1950er Jahren im Norden Englands. Es geht darum, das ist ein ganz wichtiges Moment, das kommt auch in anderen Texten immer wieder vor, dass die Mutter offen mit ihrem Liebhaber lebte und der Vater lebte noch so eine Weile in der Familie mit, in einem Zimmerchen, bis die Familie dann umzog. Also der Verlust eines Vaters und das Unausgesprochene, die hat nie erfahren, was da wirklich los war. Es geht auch um einen später wohl bescheidenen, aber doch immerhin einen kleinen sozialen Aufstieg. Interessant ist, dass das diese Erzählungen kommen für mich eigentlich wie so einzelne Punkte eines fragmentierten Romans daher, weil sie klar von Hilary Mantels eigener Lebensgeschichte geprägt sind. Aber sie werden von unterschiedlichen Figuren erzählt. Also mal von weiblichen Figuren, mal von männlichen Figuren. Was denken Sie, was hat ihr das gegeben beim Schreiben?
Ich nehme an, dass es doch ein Gefühl von Freiheit war, was das Zwanghafte einer Erinnerung, die erzählt werden muss, obwohl sie nicht vollständig ist, in gewisser Weise kompensiert. Sie hat in ihrer Autobiografie ein sehr eindrucksvolles Erlebnis nicht beschrieben. Und sie sagt, da sind die Grenzen meiner Erinnerungs- und meiner Sprachfähigkeit als Dichterin, aber auch als Mensch erreicht. Und zwar handelt es sich um einen Schock, etwas, was sie als Siebenjährige erlebt hat. Und es gibt in diesem Erzählband, über den wir sprechen, dieses wahnsinnig schöne, einnehmende Nachwort, wo sie sagt, ich weiß, dass wenn ich versuche, mich dem zu nähern, ich eine zeitgenössische Erwartungshaltung enttäusche. Es geht nämlich nicht um Missbrauch. Es geht überhaupt nicht um etwas, was mir jemand angetan hat, was ich aufrufen könnte, sondern es geht, so schreibt sie es in ihrer Autobiografie, um eine ungeheuer schwache Bewegung, ein Kräuseln, eine Unruhe in der Luft. Und das verdichtet sich zu einem namenlosen Schrecken. Das wird ein Phantom, etwas Übersinnliches, was sie ein Leben lang begleitet und worauf sie immer wieder zu sprechen kommt. Und im Grunde umkreist sie diese Phänomene. Und ich nehme an, dass das Aufrufen unterschiedlicher Ich-Erzähler und Erzählerinnen dieses Moment der Überwältigung in gewisser Weise in Schach hält.
Oder dass es vielleicht auch ein bisschen was Chorisches hat dann. Also einmal erzählt ein Junge, dann erzählt ein Mädchen, dann wieder ein Junge. Dass die Erlebnisse, die da geschildert werden, die nicht, das ist jetzt nicht ein Horror- oder Gruselkabinett der Kindheit, aber es sind so die kleinen Sachen, die einem passieren können und die Spuren hinterlassen können. Und dass dadurch vielleicht, dass es eben mehrere Figuren sind, das mehr Gewicht erhält.
Naja, das Chorische wäre ja jetzt etwas, etwas anspruchsvoll gesagt, so aus der Rezeptionsästhetik. Das nehmen wir dann so wahr, weil es dann verschiedene Stimmen sind. Aber wenn sie schreibt, schreibt sie ja jeweils eine Geschichte mit einer Stimme. Ich will Ihnen nicht widersprechen, ich wollte nur darauf hinweisen. Ich glaube, dass der Prozess des Schreibens vielleicht eher der ist wie bei Splittern. Also man hat einen Splitter, irgendetwas, was flittert, was einen in Bann zieht und das wird beschrieben und dazu sucht sie sozusagen das Ich, die entsprechende Erzählweise und dann kommt etwas anderes. Und manches muss eben, wie dieser namenlose Schrecken der Siebenjährigen, immer wieder neu angegangen werden und wird trotzdem nie von innen heraus erreicht, sondern kann nur buchstäblich umschrieben und umgangen werden.
Wie hält es Hilary Mantel mit der Erzählpsychologie?
Naja, ich würde sagen, Psychologie ist einfach nicht so ihr Ding. Weil Psychologie ist ja eine sehr aufregende, aber zugleich auch konventionelle Weise, über seelische, psychische, geistige Prozesse zu sprechen. Weil die Psychologie versucht, auch die Psychoanalyse versucht ja, Sinnhaftigkeit herzustellen. Und zwar über Verknüpfungen, die wiederkehren, über Muster. Und das Schreiben löst eigentlich Muster wieder auf. Sonst wäre es trivial. Also der Groschenroman ist ein Groschenroman, um dieses alte Wort zu nehmen, weil wir ihn zu Ende erzählen können.
Genau, und zwar wir wissen, wie es läuft.
Ohne weitere Informationen. Wir wissen, wie es läuft. Und Literatur heißt, wir wissen eben nicht, wie es läuft. Und ich glaube auch, dass das Ihrer Erfahrung entspricht. Wir wissen nicht, wie es läuft. Was nicht bedeutet, dass Sie nicht als politische Person, die Sie ja auch war, lebenslänglich, sehr politische Person, sich sehr dafür eingesetzt hat, dass Menschen psychologische und psychiatrische Hilfe bekommen. Sie war eine große Anhängerin eines funktionierenden Sozial- und Fürsorgesystems. Sie würde jetzt nicht sagen, Psychologie hat keinen Zweck. Aber von psychologischen Aspekten des Schreibens bei ihr zu sprechen, fällt mir schwer, weil ich glaube, in dem Moment, wo wir darüber reden, machen wir ihr Schreiben konventioneller, als es ist.
Ja, es ist wirklich nicht konventionell, weil eben sie kann von ganz schwierigen Sachen erzählen, dann ist sie aber total frech und total witzig. Aber auch das Freche und Witzige ist nicht aufgesetzt oder gesucht, es ist einfach da. Also das fällt mir bei ihr immer wieder auf, dass sie erzählen kann, als wäre es das Normalste von der Welt, obwohl das ja nicht so ist. Was kann sie denn eigentlich diesem großen Thema, fast alle, die schreiben mal ein Buch über ihre Kindheit und Jugend, was kann sie zu diesem großen Thema beitragen, an neuen Facetten zum Beispiel?
Das Neue ist vielleicht die Kombination von bekannten Motiven. Insofern, als sie eine, Sie haben es gesagt, man könnte sagen, prekäre Kindheit hatte. Also eine Kindheit, die irgendwo am unteren Rand der Mittelklasse so vor sich hin taumelte, mit eben Prozessen, in denen ja Personen verloren gehen. Sie war ursprünglich bei ihren Großeltern, dann hat sie die Großeltern verlassen müssen zugunsten ihrer Eltern. Dann, sie sagten, es geht der Vater irgendwie auf so eine trödelnde Weise verloren, also nicht, ne, with a whimper, taucht, geht einfach irgendwann. Es gibt in ihrer Autobiografie eine Szene, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, wo sie ausnahmsweise mit den Eltern einen Ausflug macht, sie alleine mit den Eltern ans Meer fährt und auf einmal hat sie die Fantasie, die beiden, vor allen Dingen ihr Vater, will sie ins Meer schmeißen. Die beiden wollen sie loswerden, weil sie das Glück stört, weil sie zu viel ist. Man kennt solche Motive. Es ist nicht so, dass Guillory Mantel als einzige darüber geschrieben hat. Auch vielleicht über die Verschränkung von äußerem und innerem Elend und von dieser Klassengesellschaft, die sich so durch alles zieht, durch alle Sinneswahrnehmungen. Die Küchen riechen schlecht, die Klamotten sitzen nicht. Die Stoffe sind grob, das Wetter ist schlecht. Und das Wetter ist für arme Leute sozusagen schlechter als für reiche Leute. Mhm. Weil sie sich gar nicht schützen können, weil sie in diesen zugigen Häusern sitzen und so. Das sind alles einzelne Sachen, die man kennt oder Motive, die man kennt. Aber die Weise, wie sie sie zusammensetzt und eben nicht auserzählt, sondern viel dem Leser überlässt als Ergänzung, das macht, glaube ich, ihre Besonderheit aus.
Auf den ersten Blick, denke ich manchmal, wirken die Geschichten durch ihre fragmentierte Erzählweise wie eine Sammlung von Nebensächlichem. Also das, was man Fait divers nennt in der Zeitung. Mhm. Und dann merkt man ja, dass die aber randvoll sind mit sehr konkreten Themen. Also wir haben jetzt schon ein paar genannt. Die Angst, auch das Durcheinandergeraten, durchs Spüren, dass man eine andere Wahrnehmung hat als die anderen Kinder. Mhm. Das Leiden daran, dass der Vater verschwindet und dass das Kind nicht weiß, wohin. Und was ich aber auch sehr spannend fand, das liest man nicht so oft, dass es da eine große Wut und Aggression gibt, und zwar gerade auch seitens der Kinder. Also einmal sagt, ich weiß nicht mehr, ist es ein Mädchen oder ein Junge, im Vergleich zu einem anderen Kind, das eine bessere Kindheit hatte, der oder die hatte nicht dieses Gift an der Wurzel. Und ich fand das so ein tolles Bild, das Gift an der Wurzel. Mhm. Welches Thema schien oder welche Themen scheinen Ihnen besonders wichtig?
Mir scheint die Frage der Zugehörigkeit sehr, sehr wichtig. Die taucht für mich immer wieder auf in allen, fast allen Erzählungen. Und zwar Zugehörigkeit in einem mehrschichtigen Sinne. Also bei der Frage der symbolischen Ordnung. Es gibt eine Geschichte, da macht die Familie, die eben aus der Mutter, dem Liebhaber, dem Geliebten, der inzwischen quasi mit ihr wohnt, und den beiden jüngeren Söhnen und der Erzählerin ein Tagesausflug. Und kurz bevor sie ankommen, sagt die Mutter, dreht sich rum zu den Kindern und sagt, ihr sagt jetzt Dad Jack. Also sie soll jetzt diesen Mann, der man könnte sagen, ihr Stiefvater ist, den soll sie jetzt Dad Jack nennen. Und sie denkt nicht dran, sie will das nicht. Und dieses kleine Manöver der Mutter, die versucht eine, ja, man könnte sagen, spießbürgerliche Normalität zumindest äußerlich herzustellen oder zu kaschieren, was nicht stimmt, die wird von der Tochter gespürt und nicht aufgenommen. Und sie taucht in der Geschichte am Anfang und am Ende auf. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie sie immer wieder sagt, die symbolische Ordnung der Familie ist zerbrechlich. Es gibt eigentlich keine funktionierende Familie in den Erzählungen von Mantel. Und oft ist auch die soziale Ordnung gestört. Die Nachbarschaft. Da gibt es Fäden, da gibt es Schweigen, da gibt es Gerüchte, böses Blut. Dann ziehen Leute über Nacht weg, kommen nicht wieder. Und die wirtschaftliche Ordnung, die zerfetzt wird durch Margaret Thatcher, die soziale Ordnung. Und ich glaube, diese drei Aspekte sind in fast allen Erzählungen immer da. Für mich.
Sie gehören quasi zum, nicht zum Bestand, sondern wie zum...
Zum kaputten Inventar.
Ja, zum kaputten Inventar, aber auch zum Futter für Geschichten. Mhm. Also die Erzählung, die Sie erwähnt haben, also für die Familie ist es weit weg, die fahren weit weg und fahren ja zu Besuch. Und beim Besuch gibt es auch ein kleines Mädchen. Und dann fangen diese kleinen Mädchen an, die sind 7 oder so, und die fangen dann an miteinander zu, man kann 9. nicht sagen kämpfen, aber so beobachtet von den Erwachsenen, die dann auch der einen sagen, ah, du bist ein Genie, du kannst so schön zeichnen. Also das Mädchen, das besucht wird, schlägt ja dann vor, dass die beiden Mädchen jetzt da einen Spaziergang machen, und dann verlaufen die Kinder sich ganz grauenvoll. Und das finde ich auch ein spannendes Thema. Es verlaufen sich immer wieder Kinder in diesen Erzählungen und das wird dann so heillos. Also mir geht das richtig ans Herz. Kenne ich ja auch ein Stück weit, kennen vermutlich alle Kinder, wie sich das anfühlt, wenn man wirklich richtig, richtig, richtig hilflos und ausgeliefert ist. Mhm. Also ausgeliefert sein.
Ja, wenn man verloren geht.
Ja, genau.
Verloren gehen und ausgeliefert sein, was sie eben als Frau und als Autorin oder als eben auch Frau im Gesundheitssystem immer wieder erfahren hat, sehr leidvoll erfahren hat. Das sind so zwei Themen, die eine große Rolle spielen.
Ich wollte Sie noch fragen nach, Sie haben jetzt mehrfach Hilary Mantels Autobiografie erwähnt, die im Original auch 2003 erschienen ist, wie die Erzählungen, über die wir sprechen, von Geist und Geistern heißt sie auf Deutsch. Ich fand interessant, dass diese beiden Bücher, die ja eben beide, also das eine Buch deklariert, autobiografisch, und die Erzählungen einfach offensichtlich autobiografisch, wenn man die Biografie Mantels kennt, warum die beide gleichzeitig erschienen. Also ich habe mich gefragt, warum ihr die Erzählungen so wichtig waren, dass sie sie trotz der teils parallelen Autobiografie erzählt haben wollte. Haben Sie eine Idee, was die Notwendigkeit gewesen sein könnte?
Ja, Mantel ist ja lange nicht besonders erfolgreich gewesen und hat das, glaube ich, zu feiern verstanden, dass sie gehört wurde. Und wie wir anfangs auch erwähnt haben, es steckt in diesen Erzählungen eine Menge Arbeit, eine Menge künstlerischer Arbeit. Und sie nehmen einen Standpunkt ein, der eben nicht einer der Autobiografin ist, die sich ja selbst von einer so inneren Redlichkeit leiten lassen muss, zu sagen, ich versuche es so genau zu beschreiben, wie ich es empfunden habe, aber wie es auch war. Und nicht etwas Falsches zu behaupten. Und die Erzählungen geben natürlich alle Freiheit. Und ich glaube, dass sie das auch wollte und sehr stolz war auf diesen Teil ihres Werkes, bei dem, anders als beim historischen Roman, sozusagen die Elle eine ist, die sie selbst angefertigt hat. Ihre Maßstäbe gelten. Für das, für die Frage, ist es gelungen, ist es gut, ist es fertig, ist es so, wie ich es haben will. Viel stärker als bei, ja, vergleichbaren Genres.
Haben Sie eigentlich eine Lieblingsgeschichte?
Ich denke, die mit dem Ausflug, die hat mich schon sehr, ja, sehr gepackt. Und ich glaube, wegen dieser Vielschichtigkeit der eben Fragen von Zugehörigkeit, wie verbindet man sich? Es gibt, glaube auch in dieser Geschichte oder etwas später einmal so eine Beobachtung, die auch so von dieser ganzen sozialen Trostlosigkeit erzählt, durch die sie gegangen sein muss. Wenn sie schreibt, ich dachte immer, Freunde haben nur Kinder. Also Kinder, die zur Schule gehen oder die mit den Nachbarskindern spielen, die haben Freunde. Erwachsene haben keine Freunde. Erwachsene besuchen sich untereinander, weil sie Cousinen sind oder anders verwandt. Und das hat was unfassbar Trauriges. Und in dieser Geschichte wird das versuchsweise aufgehoben. Diese Patchwork-Familie macht sich auf den Weg, um einen Freund zu besuchen. Den Freund dieses, sagen wir mal, Stiefvaters. Und tatsächlich ergeben sich die Chancen von Verbindungen, auch für die beiden Mädchen, die zusammen weggehen, im Ausflug einen weiteren Ausflug machen und dann sich so heillos verlaufen. Und das ganze Thema Verlorenheit und Bindung und soziale Ordnung und Zugehörigkeit, finde ich, wird da ganz überraschend und ganz eindrucksvoll durchgespielt.